des Geistes wehe. Komm, Heiliger Geist, Feuer, Fall auf uns herauf. Wind des Geistes wehe. Komm, Heiliger Geist, Feuer, Fall auf uns herauf.
Bücher auf Radio Gloria. Herzlich willkommen zur nächsten Sendung mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein aus Jerusalem. Heute geht es wieder um ein neues spannendes Buch mit dem Titel Josef von Nazareth, der Mann in der zweiten Reihe. Durch die Sendung begleitet sie ihre Andrea Marti. Ich möchte eingangs kurz Dr. Karl-Heinz Fleckenstein vorstellen. Dr. Fleckenstein ist in Krombach bei Aschaffenburg in Deutschland geboren. Dann folgte das Theologiestudium in Würzburg und München, Fachausbildung und Promotion in biblischer Theologie in Jerusalem und Rom. Er lebt seit 1981 in Israel. Mit seiner Frau Luisa führt der mehrfache Autor Pilgergruppen durch das Heilige Land. Von 2001 bis 2005 war er ebenfalls mit Luisa Gesamtkoordinator und Ausgräber für das archäologische Ausgrabungsprojekt Emmaus Nikopolis. Nun freuen wir uns auf die Gedanken zum neuen Buch Josef von Nazareth, der Mann in der zweiten Reihe von Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Nun freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen, Dr. Karl-Heinz Fleckenstein, und möchte es nicht unterlassen, Sie ganz herzlich bei Radio Gloria zu begrüßen.
Ja, ich grüße Sie auch zurück mit einem frohen Shalom Salam aus Jerusalem.
Shalom Salam aus der Schweiz. Herr Dr. Karl-Heinz Fleckenstein, welche Erfahrungen haben Sie mit dem heiligen Josef gemacht?
Ja, welche Erfahrungen habe ich gemacht? Neben der Gottesmutter Maria ist für mich der heilige Josef der größte Heilige. Obwohl ihm auf den ersten Blick die Merkmale anderer großer Gestalten fehlen. Er ist kein Märtyrer wie Maximilian Kolbe. Er ist auch kein Kirchenlehrer wie Thomas von Aquin. Hat auch keinen Orden gegründet wie Franziskus von Assisi. Er war auch kein Mystiker wie Katharina von Siena. Als ein Mann der Tat aber, brauchte er auch keine Werbung für sich zu machen. Ich sehe in dem heiligen Josef, der ihm Verantwortung übernimmt für das Leben der heiligen Familie. Gerade für die Christen im Heiligen Land und im Nahen Osten ist er ein Vorbild geworden, der trotz des Exils und der Flucht nie den Mut verloren hat. Deshalb ist Josef auch für mich der Patron der Flüchtlinge. Zimmerleute stellen sich unter seinen besonderen Schutz. Ebenso die Holzfäller, die Tischler und die Handwerker. Er, der Helfer bei der Suche nach dem richtigen Ehepartner. Und er ist der Begleiter für einen guten Tod. Der heilige Josef bleibt so in seiner Beständigkeit und seiner Demut immer ein großes Vorbild für mich. Ein Vorbild auch für die Heiligkeit im Alltag. Er überfordert nicht, sondern macht Mut, einen unspektakulären, aber gottgefälligen Weg zu beschreiten oder wie es Johannes der 23. einmal so ausgedrückt hat. Seine Heiligkeit beruht nicht auf aufsehenerregende Taten, sondern auf Kleinigkeiten, die in den Augen der Welt als Lappalien erscheinen. Für mich schlägt Josef auch heute den Mächtigen, den Gewalttätigen und den Besserwissern ein Schnippchen und zieht gerade, kerzengerade sein Ding durch, wenn es um den Gottmenschen Jesus geht. Als starker und achtsamer Mann führt er das geduldige Lasttier Kirche an der Leine. In der Tat steckt hier heute die Kirche fest in lebensbedrohlichen Zusammenhängen. Manche sehen in der Kirche nur noch einen unnützigen Esel, der den Gnadenschuss verdient hat. Aber der alte Esel geht weiter voran. Er trägt auf seinem Rücken den, den Himmel und Erde nicht fassen können, Jesus selbst. So erinnert mich Josef, dass heute nicht die Zeit ist, von der Gunst der Mächtigen zu profitieren, sondern dass es an der Zeit ist, in der Stille zu wachsen und dann aus der Fremde zurückzukehren und Jesus als unseren Herrn über Himmel und Erde groß sein zu lassen.
Herr Dr. Karl-Heinz Fleckenstein, wie ist nun das wunderbare Buch Josef von Nazareth, der Mann in der zweiten Reihe, entstanden?
Ja, die Anregung kam durch Papst Franziskus, der für 2021 den heiligen Josef zum Mann des Jahres erklärt hatte. Und in seinem Eröffnungsschreiben fasste die Grundlage unseres Wissens über diesen gerechten Mann zusammen. Alle können dem heiligen Josef, diesen unauffälligen Mann, diesen Menschen der täglichen, diskreten und verborgenen Gegenwart, einen Fürsprecher, Helfer und Führer in schwieriger Zeit finden, sagt der Papst. Dann fährt er fort. Der heilige Josef erinnert uns daran, dass all jene, die scheinbar im Verborgenen oder in der zweiten Reihe stehen, in der Heilsgeschichte eine unvergleichliche Hauptrolle spielen. Ihnen allen gebührt Dank und Ehre und Anerkennung, so der Papst. Obwohl vom heiligen Josef kein Wort überliefert ist, hat Gott durch ihn große Dinge getan. Josef hat angepackt und gehandelt und er hat traumhaft genau das Richtige getan. Vielleicht steckt hinter dem Schweigen der Schrift sogar eine Einladung, unsere Fantasie spielen zu lassen. Über den Mann, der hinter Jesus und Maria stand. Über den Mann, der den Gottessohn großzog. Jeder kennt das gängige Bild von ihm, wie die Kunst ihn darstellt. Josef der Zimmermann. Josef, der an der Krippe die Laterne hält und nun still und zurückhaltend in der Ecke steht. Jesus. Josef, der Ziehvater Jesu. Josef als alter Mann mit dichtem Bart. So stellt ihn die Kunst dar. Aber wie mag er wirklich ausgesehen haben? Von seiner Herkunft aus dem südländischen Mittelmeerraum dürfte er dunkelhaarig und von nicht großer Statur gewesen sein. Sein Beruf als Bauhandwerker, der griechische Urtext der Evangelien, bezeichnet ihn als Tekton. Und das weist auf einen kräftigen Körperbau hin, ein Mann mit starken Händen und starken Armen. Er dürfte auch in den besten jungen Jahren gewesen sein und ziemlich gut bei Fuß. Wie hätte er sonst die langen Wanderungen von Nazareth nach Bethlehem, von Judäa nach Ägypten unternehmen können? So habe ich in meinem Buch versucht, neben den Hinweisen aus dem Neuen Testament, neben glaubwürdigen Privatoffenbarungen, neben den sogenannten apokryphen Evangelien und den archäologischen Erkenntnissen, auch zwischen den Zeilen der biblischen Berichte zu lesen und dabei das Leben des Josef von Nazareth nachzuempfinden und habe es nachgezeichnet. Und dabei stellte ich mit Überraschung fest, dass dieser einfache Bauhandwerker wohl der berühmteste Ziehvater der Geschichte geworden ist, nämlich für Jesus von Nazareth, unseren Herrn und Meister.
Herr Dr. Karl-Heinz Fleckenstein, wieso betiteln Sie das Buch Der Mann in der zweiten Reihe?
Ja, wie ich es schon gesagt habe vorher, der Papst hat mich dazu angeregt, weil er da ja sagte, all jene, die scheinbar im Verborgenen oder in der zweiten Reihe stehen, haben in der Heilsgeschichte eine unvergleichliche Rolle zu spielen. Und dort dachte ich, Josef ist ja auch der Mann in der zweiten Reihe. Es wird kein einziges Wort von ihm überliefert, aber seine Taten sprechen für sich, seine Taten sprechen Bände. Und deshalb durch seine Bescheidenheit, durch seine Demut, ist er der Mann in der zweiten Reihe geworden, aber für mich, neben Maria, der größte Heilige unserer Kirche.
Sehr schön. Was inspirierte Sie, dieses Buch zu schreiben? Ich denke mir, ein Buch zu schreiben ist sehr aufwendig, obschon Sie schon x Bücher geschrieben haben, aber wo liegt die Inspiration für dieses Buch?
Ja, es ging einfach darum, zu zeigen, wie modern, wie aktuell Josef von Nazareth ist. Dass er auch für uns ein großes Vorbild geworden ist. Und auch für mich ist er als Familienvater ein Vorbild, wie ich mit meinen Kindern umgehe, wie ich mit meiner Frau umgehe. Und insofern ist er also höchst aktuell. Und das war der tiefere Grund, über ihn zu schreiben und sein Leben ein bisschen nachzuspüren.
Wie würden Sie die Kernbotschaft Ihrer Literatur in wenigen Sätzen zum Ausdruck bringen?
Ja, wir wissen, dass Josef der Verlobte Marias war. Er galt als gerecht und war allzeit bereit, Gottes Willen zu tun. der sich im Gesetz und durch die Träume kundtat. Als Ehemann von Maria hatte er eine unheimliche Toleranz bewiesen, denn als er feststellte, dass sie schwanger war und nicht durch ihn, hätte er sie nach dem Gesetz steinigen lassen können. Da er überhaupt nicht mehr begriff, wollte er Maria in Stille entlassen, bis der Engel ihn aufklärte. In Bethlehem war er zugegen, als der Messias in einem Stall geboren wurde, wo anderswo kein Platz für sie war. Er war Zeuge der Anbetung der Hirten und der Sterndeuter, die das Volk Israel und die Heidenvölker repräsentierten. Josef hatte den Mut, vor dem Gesetz die Rolle des Vaters Jesu zu übernehmen, und er gab ihm den vom Engel geoffenbarten Namen. Gemeinsam mit Maria stellte Josef 40 Tage nach der Geburt im Tempel das Kind dem Herrn dar und hörte mit Staunen die Prophezeiung des Simeon über Jesus und Maria. Und Jesus vor Herodes zu beschützen, hielt er sich als Fremder in Ägypten auf. Nach seiner Rückkehr in die Heimat lebte er in der Verborgenheit des kleinen, unbekannten Dorfes Nazareth in Galiläa, von wo man sich keinen Propheten und auch sonst nichts Gutes erwartete. Und als sie auf einer Wallfahrt nach Jerusalem den 12-jährigen Jesus verloren hatten, suchten Josef und Maria ihn voller Sorge und fanden ihn schließlich im Tempel wieder, wo er in den Gesetzeslehrern mit ihnen diskutierte. Und damit endet in der Bibel die Geschichte um Josef von Nazareth. Aber sie bleibt aktuell, als Wegweiser für jeden von uns bis heute.
Sehr schön. Ich würde gerne einige Takte Musik einspielen, Herr Dr. Fleckenstein. Hätten Sie einen Wunsch?
Ja, meine Frau hat ja einige Lieder auch gesungen und wir haben eine CD produzieren dürfen. Und eines dieser Lieder spricht ja auch von der Geburt Jesu, wo ja Josef anwesend war, von dieser heiligen Nacht. Und dieses Lied würde ich mir gerne wünschen.
In jener Nacht ist Gott Mensch geworden. Jene Nacht, die den Hass aus den Herzen tilgt. Jene Nacht, die der Welt eine neue Zukunft schenkt. Jene Nacht, in der der Krieg unter den Völkern begraben wird. Jene Nacht, in der die Liebe Fleisch geworden ist. Wenn du einem Dürstenden ein Glas Wasser reichst, erlebst du jene Nacht. Wenn du einem Nackten ein Kleid der Liebe schenkst, erlebst du jene Nacht. Wenn du Tränen der Trauer abwischst, erlebst du jene Nacht. Wenn du ein Herz mit Hoffnung erfüllst, erlebst du jene Nacht. Wenn du einen Fremden in dein Haus aufnimmst, erlebst du jene Nacht. Wenn in dir der Wunsch nach Rache stirbt, erlebst du jene Nacht. Wenn sich deine Seele in Gottes Nähe geborgen weiß, erlebst du jene Nacht. Jene Nacht, die den Hass aus den Herzen tilgt. Jene Nacht, die der Welt eine neue Zukunft schenkt. Jene Nacht, in der der Krieg unter den Völkern begraben wird. Jene Nacht, in der die Liebe Fleisch geworden ist.
ليلة الوصال.
Wir sind zurück in der Sendung mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Er ist Buchautor in Jerusalem und hat ein neues Buch geschrieben, und zwar mit dem Titel Josef von Nazareth, der Mann in der zweiten Reihe. So möchten wir das Gespräch mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein weiterführen, und er wird uns aus seinem Buch vorlesen, und wir freuen uns natürlich darauf.
Ja, wir nehmen gerne ein Kapitel zusammen mit Ihnen, Frau Marti. Und das Kapitel ist überschrieben: Ein Halbwüchsiger geht seinen eigenen Weg.
Mhm. Dann beginne ich. Josef, als Jesus 12 Jahre alt war, zog dir wie alljährlich zu den jüdischen Hochfesten von Nazareth nach Jerusalem in den Tempel. Wie habt ihr euch vorbereitet für die Wallfahrt nach Jerusalem?
Nach dem ersten Frühlingsmond pilgerten wir alljährlich dorthin zum Paschafest, um die rituelle Erneuerung des Auszugs des Volkes Israel aus Ägypten zu feiern. Segne uns, Josef, bevor wir nach Jerusalem aufbrechen, sagte Maria und legte ihre rechte auf die linke Hand von Jesus. Dein Segen wird uns stärken und auch mir Kraft geben, wenn ich mich langsam von ihm losreißen muss, fügte sie seufzend hinzu. Maria, Jesus wird immer dein Kind bleiben, machte ich ihr Mut. Du bist würdig, ihn ins Leben hinaus zu begleiten. Daraufhin nahm sie als Zeichen der Achtung und Liebe meine Hand und küsste sie. Ich segne dich, du Begnadete, und Jesus mit dir, begann ich, während ich die Arme über beide ausbreitete. Der Herr beschütze und behüte euch. er erbarme sich euer und schenke euch seinen Frieden. Der Herr gebe euch seinen Segen. Die Stunde des Aufbruchs war nun gekommen. Maria nahm ein großes dunkelrotes Tuch und legte es in Falten um die Taille ihres Sohnes. Sie liebkoste ihn dabei. Dann gingen wir aus dem Haus und machten uns auf den Weg.
Was geschah im Tempel, nachdem ihr Jerusalem erreicht hattet?
Viele Menschen kamen zum Fest und gingen durch die Tore der Umfassungsmauer des Tempels. Sie durchschritten Vorhöfe, Innenhöfe und Säulengänge. Auch unsere Reisegesellschaft erreichte den heiligen Ort, andächtig Psalmen singend. Zuerst alle Männer, dann die Frauen. Ich trennte mich zusammen mit Jesus von der Gruppe. Im Vorhof der Männer beteten wir den Allerhöchsten an. Die Frauen waren auf einer tieferen Terrasse stehen geblieben.
Wann habt ihr auf dem Zuhauseweg gemerkt, dass sich Jesus nicht mehr in der Reisegruppe befand?
Ich nahm zunächst an, er habe sich der Gruppe seiner Mutter angeschlossen. Maria hingegen dachte, er sei mit mir unterwegs. Als wir aber feststellten, dass unser Sohn nicht in der Nähe war, bewahrten wir zunächst einmal die Ruhe und zogen weiter. Er war immerhin schon 12 Jahre alt, ein großer Junge und vernünftig auch. Selbst wenn es besser gewesen wäre, er hätte uns Bescheid gesagt. Aber er würde schon bei seinen Cousins oder bei den Freunden von Nazareth sein. Nachdem wir einen Tag nach Norden gewandert waren, stellten wir am Abend fest, dass Jesus nicht da war. Das ganze Lager durchforsteten wir auf der Suche nach ihm. Alle Verwandten und Nachbarn, die wir nach Jesus fragten, hatten ihn nicht gesehen und nur den Kopf geschüttelt. Teils als Antwort, teils als Urteil über uns solche Rabeneltern. Mit jedem Nein verwandelte sich unsere Besorgnis in nackte Angst. Wo war Jesus? Was war geschehen? Ging es ihm gut? Schließlich, nachdem uns klar wurde, dass dies kein Versteckspiel war, machten wir uns beide noch in derselben Nacht auf den Weg zurück nach Jerusalem. Ein unglaubliches Horrorszenario ging uns durch den Kopf. Vielleicht war ihm etwas zugestoßen oder hatten irgendwelche kriminelle Banden, die sich unter den Zug der Festpilger mischten, den Jungen entführt und verschleppt, um ihn in die Sklaverei zu verkaufen. Ich konnte die Angst in Marias Augen lesen. Ihr zurückhaltender Schmerz und das offenkundige Zittern, das sie befiel, ihr erbleichtes Antlitz und die weit geöffneten Augen erregten in mir mehr Mitleid als Tränen und Gejammer. Vergessen waren jetzt Müdigkeit und Hunger. Jeder Schritt brachte uns Jerusalem näher. 3 Tage lang durchkämmten wir die Hauptstadt. Wir waren zum Passafest hergekommen. Für die Befreiung aus der Knechtschaft hatten wir zusammen mit vielen anderen dem Allmächtigen gedankt. Trotz der Besatzung durch die Römer, trotz der Angst vor der bedrückenden Steuerlast, hatten wir den Auszug aus Ägypten gefeiert und auf Gott gehofft, dass er die Fesseln lösen und sein Volk freimachen sollte. Sollte der Befreier jetzt zulassen, dass unser Sohn abhanden kam? Und das noch im Verlauf seines Passia-Festes. Das durfte doch nicht wahr sein. Wir hielten Karawanen und Pilger auf. Wir suchten alle Plätze ab, wo war der Knabe? Wir suchten alle Unterkünfte, den Imbiss, Bekannte. Keine Spur. In einer großen Stadt wie Jerusalem gab es so viele und unterschiedliche Menschen aus allen Herren Ländern. Ein Junge konnte da leicht untergehen, sogar unter die Räder kommen. Von Stunde zu Stunde wurde es unwahrscheinlicher, dass wir ihn noch lebend sehen würden. Aber wie sollten wir ohne ihn nach Hause kommen? Wir fragten weiter hektisch jeden Menschen, dem wir begegnen. Keiner wusste etwas. Wo, um Himmels Willen konnte Jesus nur sein? Ein Kind im Tempel suchen schien uns doch sinnlos. Was sollte schon ein Halbwüchsiger im Tempel tun? Wir riefen nach der Tempelpolizei und waren völlig vereinnahmt von der Frage, wie finden wir unser Kind wieder? Niemand wusste etwas von diesem Knaben. Schön, blond, kräftig. Oh, solche gibt es zu viele, zu wenig Information, um sagen zu können, ich habe ihn gesehen. Wir durcheilten Höfe und Hallen. Nichts. Wir rannten nach allen Richtungen, von wo wir eine Knabenstimme zu vernehmen meinten. Dann, nach 3 Tagen der Angst, wollten wir nur noch beten. Am besten im Tempel. Außerdem könnten wir uns bei den Gelehrten dort einen Rat holen. Sie kannten ja die Schrift und ihre Auslegung gut. Von Menschen und ihren Schicksalen verstanden sie sicher auch etwas. Auch in scheinbar ausweglosen Lagen wussten sie uns bestimmt ein Wort des Trostes und der Weisung zu sagen. Da hörten wir hinter einer Traube von Menschen seine Stimme. Diese Steine werden erzittern. Wir versuchten, uns durch die Menge zu drängen. Es gelang uns nach großer Mühe. Zu unserer großen Überraschung erblickten wir dort unseren Sohn, unverletzt und ohne jede Aufregung. Da stand unser halbwüchsiges Kind mit ausgebreiteten Armen auf einem Hocker inmitten der Gelehrten und Studierenden und verblüffte sie zu allem Überfluss mit seinen Fragen und Antworten. Das sprengte alles, womit wir gerechnet hätten, und löste sogleich Entsetzen bei uns aus. Jesus im Tempel, aber nicht wie ein Schüler zu Füßen der großen Lehrer Israels, um von ihnen zu lernen, sondern mitten unter ihnen als gleichberechtigter Gesprächsteilnehmer. Er hörte den klugen Männern zu, stellte selber Fragen und legte dabei eine solche Weisheit an den Tag, dass Erstaunen und sogleich Erschrecken um sich griff. Der 12-jährige Junge vom Dorf aus der galiläischen Provinz mit den Schriftgelehrten Israels auf Augenhöhe diskutierend. Eine Situation, die mitten in der Suche nach dem vermissten Kind das Außergewöhnliche seines Wesens aufblitzen ließ. Und die Situation eine ganz neue, unerwartete Wendung gab. Diesmal überwand Maria ihre gewohnte Zurückhaltung. Sie eilte zu Jesus, umarmte ihn, hob ihn vom Stuhl hoch und stellte ihn auf den Boden. Dabei schien sie zunächst das Absonderliche der Situation gar nicht zur Kenntnis zu nehmen. Mit keiner Silbe nahm sie Bezug auf den im Tempel disputierenden Jesus. Stattdessen richtete sie den Vorwurf der besorgten Mutter an ihn. Warum hast du uns das getan? Seit 3 Tagen suchen wir dich. Ich sterbe vor Kummer, mein Sohn. Dein Vater ist erschöpft. Warum, Jesus?
Ja, und wie reagierte Jesus darauf?
Ohne Wiedersehensszene, ohne Freudentränen und innige Umarmung. Seine Entgegnung klang nicht minder vorwurfsvoll. Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Es war die Suche nach seinem himmlischen Vater, der ihn lehrte, wie er leben sollte, der ein vollkommenes Vorbild war, das ihn zur Identifizierung einlud. Damit machte uns Jesus eines deutlich. Ich gehöre auf Seite Gott, dorthin, wo der Bereich meines Vaters ist. Und welcher Ort könnte besser symbolisieren als der Tempel in Jerusalem? Zentrale Stätte der Gottesbegegnung für den jüdischen Glauben. Ich bin berufen, ich Jesus, zu einer Sendung und ich erfülle sie. Über dem irdischen Vater und der leiblichen Mutter steht mein göttlicher Vater. Seine Interessen sind mir wichtiger als alles Irdische. Mit dieser Aussage blitzte die andere, die göttliche Seite seines Wesens unerwartet auf. Maria hat diese Worte nie mehr vergessen. Die Sonne war in ihr Herz zurückgekehrt, während sie die Hand ihres Sohnes hielt. Sie würde nie mehr fragen, warum hast du uns das angetan, mein Sohn?
Nach dieser Vorlesung sind wir ganz gespannt auf das Buch und wir sind motiviert, dieses Buch zu lesen. Josef von Nazareth, der Mann in der 2. Reihe. Wie umfangreich ist das Buch? Wie viele Seiten gibt es und wo kann man es beziehen, Herr Dr. Fleckenstein?
Ja, das Buch hat 160 Seiten, ist erschienen im Bernardus Verlag und Sie können es in jeder Buchhandlung oder auch über Amazon bekommen.
Sehr schön. Möchten Sie ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Ja, ich möchte Ihnen einfach sagen, beschäftigen Sie sich mit dem heiligen Josef. Er hatte Eingebungen durch Träume, Inspirationen durch Träume. Das muss nicht immer bei uns auch der Fall sein. Wir haben andere Möglichkeiten, uns inspirieren zu lassen durch die Heilige Schrift, durch unser Herz. Wenn wir tief in uns hineinhorchen, dann ist der Heilige Geist auch in uns und macht uns deutlich, wohin der Weg führt. Wir erfahren auch seine Nähe, wo zwei oder drei in seinem Namen beisammen sind. Wo die Liebe ist, da ist Gott mitten und da ist der Heilige Geist. Und glauben wir an die Kraft des Heiligen Geistes. Pfingsten ist auch heute, nicht nur damals vor 2000 Jahren, als die Jünger und viele Menschen erfüllt wurden. Oder wie wir heute, an diesem heutigen Tag, ist es, die Lesung war heute, wie Petrus das Haus des Cornelius in Caesarea besucht und an Pfingsten über die Heiden kommt und Petrus erstaunt ist, wie der Heilige Geist auch ausgegossen wird über die Nichtjuden, über die Heiden und auch über uns. Glauben wir daran, dass der Heilige Geist auch uns führt und unser Wegweiser, unser Navi, unser Navigator ist. Rufen wir ihn an, Veni Creator Spiritus, Maranatha, komm Heiliger Geist und er wird uns führen, die Kirche und jeden von uns, auch in der heutigen Zeit.
Vielen Dank für diese stärkenden Worte, auch zum Heiligen Geist, Herr Dr. Karl-Heinz Fleckenstein, und Radio Gloria wünscht Ihnen und Ihrer werten Frau Luisa einfach auch viel Heiliger Geist und mögen Sie immer an der Hand Marias und dem Heiligen Josef zu unserem Herrn Jesus Christus geführt werden. Herzlichen Dank, Shalom, Salam nach Jerusalem.
Auch ich danke Ihnen für diesen Segenswunsch und freue mich schon auf die nächste Sendung mit einem kräftigen und liebevollen Shalom Salam aus Jerusalem.
Sehr schön. Wir freuen uns natürlich auch auf die nächste Sendung mit Ihnen, Herr Dr. Fleckenstein. Und so möchte ich die Sendung beenden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie die Sendung nochmals nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD im Studio bestellen. Bitte beachten Sie, dass unser Radio rein spendenfinanziert aufgebaut ist und wir sehr dankbar sind für jedes Gebet und für jede Spende. Auch unsere Referenten wie Herr Dr. Karl-Heinz Fleckenstein machen das ganze Apostolat ehrenamtlich für Radio Gloria. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen reicher Gottes Segen an der Hand Marias und des heiligen Josefs, Ihre Andrea Marti.